Hallo Peter, hier ist der Michael. Ich habe gerade deine Antwort gehört auf den letzten Podcast von Klaus. Du hattest deine Hausaufgaben nicht gemacht und Klaus hat dich dafür moniert. Und dann hast du eine Antwort verfasst als Strafarbeit sozusagen, in der du erklärt hast, wieso du keine Hausaufgaben gemacht hast. Was ich so toll finde an diesem wie nennt man das, Prolog von Klaus, nämlich eine Klasse anzusprechen und dann auch noch technisch hervorgehoben, indem er Audioschnipsel eingearbeitet hat, sodass es wirklich also den Anschein erweckt, als würde er sich an eine Gruppe von Personen richten, nämlich mich und dich und Christian. Und wir antworten auch noch, also in Form von Audioschnipseln, die da eingeschnitten sind. Also diese Illusion hast du ihm da schön abgekauft. Hast dich auf das ansprechbar gemacht, auf was Klaus dich damit angesprochen hat. Und hast damit auch ermöglicht, dass diese Situation irgendwie für mich dann auch wieder jetzt so interessant geworden ist, dass ich mich hingesetzt habe hier in meinen Computer und mein Headset aufgesetzt habe und Audacity eingeschaltet habe und eingestellt habe auf dem Computer, dass er das Mikrofon aufnehmen soll. Und jetzt verfasse ich diese Audioantwort. Und vorher habe ich mir hier auf einem DIN A4-Zettel alle möglichen Notizen gemacht, während des Anhörens deines Audiokommentars. Spezifisch die ersten 6 Minuten fand ich da relevant irgendwie und möchte gerne versuchen, irgendwie ein paar Gedanken herauszuarbeiten. Das eine wäre dieses sich ansprechbar machen. Also Klaus inszeniert eine Schulklasse. Was macht er da? Und worauf weist er da hin? Also was mir da sehr, sehr, sehr gut daran gefällt, ist, dass da nicht versucht wird, Verstehen zu verstehen, sondern eben die Kommunikation zu verstehen. Was passiert da eigentlich? Und was passiert, wenn plötzlich reagiert wird auf das, was da passiert? Ich spreche jetzt zum Beispiel nicht mehr Klaus an, sondern ich spreche jetzt dich an, Peter. Und jetzt, also überlasse ich dann Klaus, wie er damit umgeht und was er mir dann erklärt, worauf ich mich damit ansprechbar mache. Also es ist auf jeden Fall herausgebrochen aus einer ursprünglichen Situation, wo jemand sich hinsetzt und dann ein unbekanntes Publikum spricht. Plötzlich gibt es Feedback und er spricht dann zu spezifischen Personen, die sich ansprechbar gemacht haben und die Antworten erstellt haben. Und dann gibt es eine Reaktion auf diese Situation und jetzt gibt es eine Reaktion auf die Reaktion auf die Situation. Nämlich, ich sage etwas zu Peter. So, ich freue mich, dass es so einfach geht, zack, zack, fertig. Das ist genau der Vorteil irgendwie, wieso wir damit spielen können mit diesem Tool und mit dieser Technik. Ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf vor Augen, seit ein paar Tagen. Mein Computer hat ein 700 Watt Netzteil. Das ist unglaublich viel. Wenn man sich vorstellt, also ich meine, es ist verhältnismäßig viel für Computer. Man kann auch mit einem 300 Watt Netzteil oder mit einem 400 Watt Netzteil einen Computer bedienen und benutzen. 700 Watt, das hat man, wenn man viele Peripheriegeräte hat und wenn man einen sehr leistungsstarken Computer hat und eine sehr leistungsstarke Grafikkarte. Aber wenn man das mal vergleicht heutzutage, also es gibt ja LED-Glühbirnen, die irgendwie mit 4 Watt oder sowas angeboten werden und die machen helles Licht, das leuchtet. Und früher gab es 60 Watt Glühbirnen und die haben auch helles Licht gemacht. Das reicht, um einen ganzen Raum auszuleuchten. Und in diesem Computer steckt ein 700 Watt Netzteil, das hauptsächlich dazu verwendet wird, einen kleinen Mikroprozessor, also diese CPU, also am Laufen zu halten und mit unglaublich viel Energie zu versorgen, damit die rasend schnell irgendwelche Rechenoperationen vornehmen kann. Und also wir haben diese unglaublich stromintensive und hitzeerzeugende Technologie hier in unseren Häusern. Also irgendwie wie so ein kleinen, also fast also kann man sich vorstellen, also um das diesen Punkt etwas durch Übertreibung stärker zur Schau zu stellen, als hätten wir hier so einen kleinen Atomreaktor neben uns stehen, der einfach nur also den Sinn und Zweck hat, uns hier irgendwelche Bildschirme aufleuchten zu lassen und uns die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren. Mehr passiert da nicht, da findet nur Kommunikation statt. Also wir benutzen das nicht, um uns wirklich am Leben zu halten oder sowas. Also ich bin da nicht angeschlossen, das ist nicht mein Beatmungsgerät oder das ist nicht mein Gehirn, was da mit Energie versorgt wird oder irgendwas. Das ist einfach nur eine Möglichkeit der Kommunikation. Und jetzt haben wir die auf einer gesellschaftlichen Ebene, sodass also weltweit alle möglichen Leute mit diesen Möglichkeiten ausgestattet sind. Und was machen wir jetzt damit? Du gehst gerne Dingen aus dem Weg, hast du gesagt. Du hast deine Schwiegermutter als Beispiel gebracht und hast gesagt, es gibt Dinge, denen gehst du einfach gerne aus dem Weg. Und Klaus sei selber ein Derailing-Weltmeister. Das glaube ich nicht. Also, so wie ich das beobachte, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, Klaus versteht da eben Kommunikation und nicht, was verstanden wird. Was hat das mit Befruchtungsökonomie zu tun? Also du meintest, dass dieses Derailing, dass das ein Fortschritt sei gegenüber früheren Zeiten. Also jetzt könnte man eben alle möglichen Beliebigkeiten artikulieren und sich entgegnen. Und der eine sagt das und der andere sagt das. Und es ist letztendlich egal, wer Recht hat oder wer was will oder wer sich durchsetzt. Das sei eine friedvolle Möglichkeit der Kommunikation im Unterschied zu anderen Zeiten, früher, Vergangenheit, in denen sich die Leute gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Diskutiert wurde, bis einer Recht hatte und der andere unterlegen am Boden lag und aufgeben musste. Gewalt. Ich glaube das so nicht. Ich habe gerade nochmal nachgelesen bei funktionaler Differenzierung hier auf Wikipedia, nämlich anhand der Geschichte der Differenzierungsform, also funktionale Differenzierung als eine Form der Differenzierung von Gesellschaft, als die Differenzierungsform von Gesellschaft, die von Luhmann unterstellt wurde, dass sie dominant sei für die moderne Gesellschaft. Und das hat er abgegrenzt und unterschieden von früheren Gesellschaftsformen, in denen andere Formen dominant gewesen wären. Die erste Gesellschaftsform als eine Gesellschaft, die einfach nur nach Alter und Geschlecht primär differenziert ist, wo das die entscheidenden Kategorien sind, nach denen sich die Ordnung in der Gesellschaft gestaltet. Und das dann abgelöst durch eine archaische Gesellschaftsform, in der die Gesellschaft nach Segmenten unterteilt ist, also unterschiedliche Familien oder Clans, Dörfer. Und wenn man jetzt irgendwie sich die Geschichte der Entwicklung von Gewalt überlegt, wie sah das aus in dieser frühesten Gesellschaftsform, die nach Alter und Geschlecht differenziert ist? Und wie hat sich das verändert hin zur archaischen Gesellschaftsform? Also in der archaischen Gesellschaftsform gab es zum Beispiel so etwas wie die Blutfehde. Unterschiedliche Clans, also wenn ein Clan zum Beispiel angegriffen wurde oder wenn dem Unrecht getan wurde und der hat da friedlich gelebt und dann ist irgendwas passiert, dann musste der Aggressor bekämpft werden. Und Blutfehde bedeutet eben, man versucht den kompletten anderen Clan auszurotten. Also eine Person irgendwie wird gewalttätig oder stiehlt oder macht irgendetwas Unerlaubtes, irgendeine Form von Verbrechen, etwas Gewalttätiges. Und der Clan, der angegriffen wird, weiß sich zu helfen oder hilft sich, indem er den kompletten anderen Clan auslöscht. Das wird oft so in der Geschichte der Rechtswissenschaft so dargestellt, zu signalisieren, dass so etwas wie Auge um Auge, wie nennt sich das? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nee. Auge um Auge. Ich würde das jetzt googeln, wenn ich hier nicht gleichzeitig in ein Mikrofon sprechen würde. Aber Zahn um Zahn, ja tatsächlich, habe ich jetzt echt nicht mehr auf die Kette gebracht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sei eine Verbesserung gewesen gegenüber den Blutfäden, weil es eben bedeutet, wenn ein Clan oder eine Familie angegriffen wird, dann wird nicht mehr die komplette andere Familie oder der andere Clan ausgelöscht, sondern es beschränkt sich darauf, eine Vergeltung auszuüben, die sich auf gleicher Augenhöhe wie das eigentliche Verbrechen bewegt. Also das war ein gesellschaftlicher Fortschritt im Hinblick auf Gewalt. Archaische Gesellschaftsform, die nach Segmenten unterteilt war, in der eben Blutfäden vorgekommen sind, wurde ausgetauscht durch diese hierarchische Gesellschaft, die stratifiziert war. Da gab es eine Oberschicht und eine Unterschicht und es gab ein Zentrum und eine Peripherie. Das war dort die primäre Differenzierungsform und da gab es dann vielleicht auch schon dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und später dann eben danach die funktionale Differenzierungsform. Und was haben wir jetzt in der funktionalen Differenzierungsform erlebt als das als Mittel der Wahl für Gewalt, oder was ist da die, wer ist da zuständig für Gewalt, oder wo gibt's das da? Das gibt's, das gehört, also so würde ich das jetzt beobachten, und also ich würde mich auch freuen über Widerspruch oder über also andere Positionen. Aber soweit ich das für mich auf die Kette bekomme, ist das zugehörig zum System der Politik. Also in unserem Staat haben wir eben ein Gewaltmonopol, und dieses Gewaltmonopol liegt beim Staat und nicht beim individuellen Bürger oder sonst irgendjemanden. Das heißt, der einzelne Bürger ist nicht also derjenige, der Gewalt ausübt, sondern das ist Aufgabe des Staates. Und so etwas wie irgendwelche so NS-Truppen oder sowas, die in der Weimarer Republik durch die Straßen gelaufen sind und auch Gewalt ausgeübt haben, die haben das auch, also die haben sich da für den Staat positioniert und haben im Namen des Staates Verbrechen ausgeübt. Und bis hin zu, dass sie den Staat selber sich unterworfen haben und dann auch noch also sich selber dadurch legitimiert haben, dass sie das Gewaltmonopol als Staat ausgeübt haben. Aber jetzt also haben wir nicht mehr potenziell eine es mit dieser oder müssten es nicht mehr oder könnten es vielleicht schon bald mit einer anderen Form der funktionalen Differenzierung zu tun haben oder mit einem Nachfolger für funktionale Differenzierung. Eine Gesellschaftsformation, die nicht mehr primär funktional differenziert ist. Und darum geht es ja. Also darüber kann man ja mal zumindest nachdenken. Und wenn man jetzt feststellt, also dass in der funktionalen Differenzierung das Gewaltmonopol beim Staat liegt und sich überlegt, dass der Staat zuständig ist für Gewalt und der Staat hat eine Lösung gefunden für dieses Gewaltproblem, nämlich zum Beispiel Atombomben. jetzt ist es gar nicht mehr möglich, also zum Beispiel zwischen den USA und Russland irgendeinen lokalen Konflikt, also einfach mal so auszubrechen zwischen diesen beiden Staaten, weil man müsste sofort die Angst haben, dass der Gegenpart zu den maximal zur Verfügung stehenden Möglichkeiten schreitet, um sich zu verteidigen. Und das bedeutet Auslöschung beider Parteien. Also wir haben die Situation, dass wenn zwei Atommächte miteinander Krieg führen würden, dann wäre das ziemlich schnell klar, dass also beide würden vernichtet werden. Zumindest als Bedrohungsszenario. So, also zwei Staaten können nicht mehr so einfach Krieg miteinander führen, können nicht mehr so einfach gegeneinander Gewalt ausüben, haben innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft trotzdem immer noch also den Anspruch, als einzige Gewalt ausüben zu dürfen. Das führt zu allen möglichen Konflikten und komischen Stellvertreterkriegen und allen möglichen seltsamen Situationen. Wirrnis. Es gibt ein großes Maß an Wirrnis. Ich denke nicht, also ich denke nicht, dass Derailing oder aufeinander Beliebigkeiten entgegnen, dass das ein Phänomen ist, das aus der Notwendigkeit der Vermeidung von Gewalt geboren ist, sondern ich glaube eher, dass das ein Phänomen ist, was aus dieser Wirrnis heraus entsteht oder diesem Nichtwissen, womit man es zu tun hat, und auch dem, also keine, also es ist eine Ordnungssuche, eine Suche nach Ordnung. So. ich glaube, das war schon der Gedanke, den ich da artikulieren wollte. Ich habe nochmal nachgelesen bei Carl Schmitt, der hat über die Freund-Feind-Unterscheidung geschrieben und den Begriff des Politischen. Ich habe mir überlegt, das kurz vorzulesen, aber ich belasse es erstmal dabei. Vielleicht war ja was Interessantes dabei. Vielen Dank, auf Wiederhören.